Predige über Johannes Kapitel 9, und zwar das ganze Kapitel. Das aber 41 Verse hat, lese ich sie nicht vor, sondern nur den Anfang. Jesus war gerade einer Steinigung entgangen. Das heißt, er hat eine Rede gehalten. Am Anfang heißt es, die Leute glaubten an ihn und am Ende nahmen sie Steine, um ihn zu töten. So kann eine Predigt in ihrer Wirkung sich verändern. Und da ist er praktisch aus dem Tempel rausgeflogen, wenn man das mal so sagen möchte, und geht jetzt weiter, hat also gerade so diese Todesgefahr im Rücken. Und dann heißt es hier, und im Vorübergehen sah er einen Menschen, der von Geburt an blind war. Und seine Jünger fragten ihn, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren worden ist? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Wir müssen die Werke dessen, der mich gesandt hat, wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und machte einen Teig aus dem Speichel und legte ihm den Teig auf die Augen und sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Siloah, was übersetzt heißt Abgesandter. Da ging er hin und wusch sich und ging sehend weg. Jesus hat also gerade diese Todesgefahr sozusagen im Rücken, als er sich schon wieder um Menschen kümmert. Da sitzt ein blinder Bettler am Weg und die Jünger fragen ihn, wer hat denn nun gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Ich meine, die Frage ist ein bisschen dumm wahrscheinlich, denn was für Sünden sollte er denn vor seiner Geburt schon gemacht haben, damit er blind geboren wurde? Aber Jesus tadelt sie nicht, sondern er antwortet ihnen. Interessant ist nur, die Jünger sind an theologische Fragen interessiert, während Jesus an Menschen interessiert ist. Ihn interessiert nicht die Frage, die damit zusammenhängt, sondern was mit diesem Mensch selbst los ist und geschieht. Und das ist interessant genug. Jesus sagt, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Das heißt, Krankheit kann eine verschiedene Zielsetzung haben. Es ist wichtig, nicht nur die Ursache zu bedenken, sondern auch, was Gott mit dieser Krankheit vorhaben kann. Für alle ist Krankheit eine Art Anfechtung, für manchen wird sie auch zu einer Züchtigung. Vielleicht war er immer rastlos tätig, hat alles überzogen in seinem Leben und jetzt hat er plötzlich wochenlang Zeit. Zeit zum Nachdenken, Zeit in einem gewissen Sinn sich sogar zu erholen, Zeit, Dinge gedanklich und später vielleicht auch praktisch neu zu ordnen. Und ich kenne eine ganze Reihe von Menschen, die nach einer schweren Krankheit anders waren als vorher. Sie waren freundlicher, sie hatten ein ganz anderes Verhältnis zu Gott als vorher und waren vielleicht manchmal für ihre Umgebung eher noch ein Segen als vorher. Wobei das vorher gar nicht fehlen musste. Es ist einfach oft stärker geworden. Ich denke an einen Pfarrer, den ich gut kannte, der einen Herzinfarkt hatte und hinterher hat er viel besser noch gepredigt, viel klarer und viel mehr zu Herzen gehend. Einfach weil Gott mit ihm gesprochen hatte. Das heißt, eine Krankheit hat nicht nur eine Ursache, sondern vielleicht hat Gott einen Plan mit dieser Krankheit. Vielleicht möchte er jemand segnen in dieser Zeit. Vielleicht möchte er ihm durch seine Hilfe zeigen, was Gebete vermögen, weil er neu beten lernt in dieser Zeit. Vielleicht muss jemand aber auch seine Krankheit weitertragen, weil er sie nicht los will, sodass er täglich zu Gott fleht, um Kraft, um da durchzukommen. Jesus sagt, diese Krankheit dient dazu, damit die Werke Gottes offenbar werden. Und dann sagt er, ich bin das Licht der Welt. Und solange ich in der Welt bin, bin ich eben das Licht. Irgendwann kommt die Nacht und dann kann man nicht mehr wirken. Klar, die Nacht kam, als Jesus gekreuzigt wurde. Da ging sogar die Sonne mehr oder minder in den Hintergrund. Und auch bei uns kann es manchmal so sein, dass irgendwann die Nacht kommt, wo man nicht mehr wirken kann, wo man irgendeine Chance nicht mehr hat, die wir vorher hatten. Und deshalb ist es gut, Chancen, die uns Jesus gibt, zu nutzen. Ich habe einmal einem Toten einen Brief geschrieben, zu einem Studium, einen jungen Mann, der hatte gerade einen Selbstmordversuch hinter sich. Und ich habe ihn besucht und so ganz schüchtern so mit ihm ein klein bisschen über Gott geredet, ihm dann ein Buch in die Hand gedrückt. Und dann hinterher habe ich dann 14 Tage oder 4 Wochen später ihm einen Brief geschrieben und in dem Brief ein bisschen mehr gesagt, aber da war er schon tot. Das heißt, als ich die Chance zu dem Gespräch hatte, habe ich sie nicht so gut genutzt. Und als ich das Gespräch suchte, war es zu spät. Das heißt, ich habe die Chance eigentlich nicht richtig ausgenutzt. Es gibt auch andere Beispiele, wo ich die Chance ausnutzte, gerade zur richtigen Zeit. Es geht darum, zu wirken, solange es Tag ist, das heißt, solange wir wirklich die Chance dazu haben, das zu tun, was Gott möchte. Ja, wie begegnet Jesus diesem Blinden? Er streicht ihm einen Teig aus Erde und Lehm und Speichel auf die Augen und dann schickt er ihn zum Teich Siloa, sagt, wasch dich, dann wirst du sehen. Ein bisschen umständlich, ein bisschen merkwürdig, aber egal wie, auf jeden Fall dieser Blinde tut das und wird sehend. Da merken wir, Jesus nimmt uns nicht alles ab. Jesus nimmt ihn nicht an der Hand und sagt, du armer Kerl, du findest den Weg zu dem Teich Siloa ja gar nicht. Ich gehe mal mit dir. Nö. Sag, du kannst dich da durchtasten und durchfragen, vielleicht findest du ja einen, der dich hinbringt. Ich mache nur die Voraussetzung, dass du sehend wirst, den Rest musst du selbst erledigen. Und als er zu diesem Teich Siloa geht, zeigt er seinen Glaubensgehorsam. Er zeigt wirklich, dass er Jesus glaubt. Ich weiß nicht, wie weit es war, dieser Teich Siloa lag auch in Jerusalem, war also nicht so weit zu laufen, aber er ging selbst hin. An der Stelle wird deutlich, wenn jemand Gottes Führung erfährt, macht Gott eine ganze Menge, aber er schaltet den Willen des Geführten immer ein. Er macht ihn immer irgendwo aktiv, dass er seinen Glauben selbst zeigen und auch darstellen kann. Übrigens, der Name Siloa heißt auf Deutsch der Gesandte und eigentlich ist ja der Gesandte, der diesen Mann sehend macht, nicht dieser Teich, sondern Jesus. Jesus macht ihn körperlich gesund und schenkt ihm die Kraft, seine Augen, sodass er jetzt anfängt, die Welt zu sehen, die er bisher nur fühlen konnte. Interessant ist, wie es weitergeht. Als er nach Hause kommt, staunen die Nachbarn, sagen, wer ist das eigentlich? Ist es oder ist es nicht? Es war doch dieser blinde Bettler und jetzt ist er hier zu Hause und läuft herum. Ja, ist er es denn nur? Sagen die einen. Die anderen sagen, natürlich ist er das, aber irgendwas ist mit ihm geschehen. Und dann fragen sie ihn, was ist denn los, dass du sehen kannst? Und da sagte er, ja, da war der Mensch, Jesus, der hat mir so einen Teig auf die Augen geschmiert und dann bin ich zu dem Teich gegangen und jetzt kann ich sehen. Wir merken an der Stelle, dass dieser Mann eigentlich 2 Probleme hatte oder hat. Das eine war seine körperliche Blindheit und das andere, er hat eine geistliche Blindheit. Er sagt, dieser Mensch, Jesus, hat gar keine Ahnung, wer das eigentlich ist. Er merkt nur irgendwie, dass so ein besonderer Mensch, aber was das für ein Mensch ist, weiß er eigentlich nicht. Und trotzdem hat er schon ein Wunder durch ihn erfahren. Ich finde es schön, wenn Nachbarn sich nicht mehr so ganz auskennen mit irgendjemand, der Jesus begegnet ist, auch heute. Vielleicht ist da jemand, den sie gut kennen und einfach dadurch, dass Jesus in das Leben dessen kommt, verändert er sich. Plötzlich wird er so ein paar ungute Gewohnheiten los. Da hört man ihn nicht mehr so oft seine Frau anschreien. Da fliegen keine Teller mehr zum Fenster raus. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Oder da kommen nicht mehr irgendwie solche komischen Leute vielleicht zu Besuch. Das ist irgendwie eine Lösung von Sünde. Oder plötzlich abends kommen da Leute, die haben so ein Buch unter dem Arm und dann hört man da so Lieder aus dem Fenster klingen. Und da staunen Nachbarn manchmal und sagen, was ist eigentlich passiert mit dem? Ist es oder ist es nicht? Natürlich ist er das, aber vielleicht hat Jesus sein Leben ein bisschen verändert und mancher merkt das. Und es ist recht gut, wenn wir uns so verändern, dass andere darüber nachdenken und fragen, was ist eigentlich passiert mit ihm? Wobei es sicher schön wäre, wenn wir uns zu unserem Vorteil verändern durch Jesus. Ja, dann kommt er vor die Pharisäer. Das waren damals so die theologischen Spezialisten, die ganz streng und bewusst mit Gott lebten, die auch sehr sozial waren übrigens, die sehr viel Geld gespendet haben. Die waren nicht nur streng, sondern die haben auch etwas getan. Und die fragen ihn jetzt wieder, wer war das? Wie bist du gesund geworden? Warst du überhaupt wirklich blind gewesen? Und er sagte, ja, dieser Jesus, das muss ein Prophet sein, der hat mir die Augen geöffnet. indem er da so einen Teig drauf schmierte. An der Stelle merken wir schon, wie er einen Schritt weiter geht. Er sagt nicht mehr dieser Mensch Jesus, sondern er sagt jetzt schon, ein Prophet ist das. So langsam dämmert es ihm, was dahinter stehen könnte. Und die Pharisäer sind entsetzt und sagen, hör mal, lieber Mann, das geschah an einem Sabbat und ein wirklich frommer Mann wird den Sabbat nicht durch solch einen Arbeitseinsatz, wie dieser Jesus das getan hat, entheiligen. Also kann dieser Mann nicht von Gott sein. Das sagten die einen Pharisäer, die anderen sagten, nein, das kann doch gar nicht stimmen. Wer von uns als sündiger Mensch könnte denn solche Wunder tun? Das kann doch nur jemand, hinter dem Gott steht. Und so haben sie sich gespalten in zwei Lager. Übrigens, dass Jesus etwas am Sabbat tut, das würde gut in die Geschichte Gottes hineinpassen. Im Alten Testament wird der Sabbat als Zeichen formuliert, und zwar als Zeichen zwischen Gott und seinem Volk Israel. Wir hatten schon mehrfach über Zeichen gesprochen. Wir haben hier an der Straße solche Blechstücke in bestimmten Formen und Farben. Das sind Verkehrszeichen. Der Wert liegt nie in dem Zeichen selbst, sondern immer in dem, worauf es hinweist. Zum Beispiel, dass da so ein Strich durchgeht, weiß ich, oh ja, hier darfst du halten, aber nicht parken. Oder hier bist du auf der Vorfahrtsstraße und Ähnliches. Und dieser Sabbat war ein Zeichen zwischen Gott und seinem Volk Israel. Ein Zeichen hat immer eine prophetische Erfüllung. Und soweit ich das verstehe, ist die prophetische Erfüllung des Sabbats, dieses Ruhetages, die Ruhe für das Volk Gottes in dem tausendjährigen Friedensreich, das noch kommen wird, wo es wirklich ganz zur Ruhe kommt und wo allen Blinden, allen geistlich Blinden die Augen aufgetan werden. Das heißt, sie werden alle Gott erkennen. Da wird kein einziger sein, der sagt, ich bin Atheist oder ich glaube an Allah oder an irgendjemand anders, sondern sie werden alle sehend sein und an Gott glauben. Und insofern passte diese Blindenheilung am Sabbat sehr gut in die Führung Gottes hinein, weil er einfach am Sabbat auch seinem blinden Volk die Augen öffnen möchte in diesem kommenden Friedensreich Gottes. Ja, die Pharisäer sind sehr neugierig und rufen dessen Eltern und fragen ihn, ist das euer Sohn? War der blind von Geburt an? Und die sagen, wir wissen, dass das unser Sohn ist und er war blind von Geburt an. Aber woher er sehend wurde, das wissen wir nicht. Kann man sich das vorstellen? Wenn der nach Hause kam, hat er doch seinen Eltern als erstes erzählt, hör mal, da war dieser Jesus und der kam auf mich zu und hat mir da so einen Teig in die Augen geschmiert. Natürlich wissen sie, woher er sehend wurde. Aber sie sagen, wir wissen es nicht. Warum? Wissen sie es nicht? Oh, weil sie es nicht wissen wollen. Sie haben Angst vor den Pharisäern, dass sie dann aus der Synagoge, aus dem Gottesdienst rausgeworfen würden, wenn sie sich so halbwegs zu Jesus stellen. Und deshalb sagen sie lieber, wir wissen es nicht. An der Stelle merkt man, wie Menschenfurcht, wie Furcht vor Menschen andere in einer geistlichen Blindheit belässt. Wie viele Konfirmanden würden mit Jesus Christus leben, wenn sie nicht Angst vor ihren Klassenkameraden hätten, was die sagen und ob sie dann in der Clique noch drin sind? Wie viele Ehefrauen würden wirklich mit Jesus leben, wenn sie nicht Angst hätten, dass ihr Mann sauer wäre, wenn sie sonntags in den Gottesdienst gehen und vielleicht zu Hause die Bibel lesen? Wie viele Leute haben Angst vor einem anderen und deshalb wollen sie gar nichts weiter wissen? Vielleicht hat einer Angst vor seinen Geschäftskollegen. Was würden die denn sagen, wenn plötzlich bei mir so ein bisschen göttliches Leben da durchschimmert? Also will ich lieber nichts weiter wissen und so tun, als ob ich gar nichts gehört hätte. Das ist ein bewusstes Nicht-Wissen-Wollen, ein vorsätzliches Nicht-Wissen-Wollen. Das heißt, Menschen bleiben in einer geistlichen Blindheit aus Furcht vor anderen Menschen. Und das ist sicher sehr schade. Da die Eltern nichts wissen wollen, rufen sie nochmal den Blinden und sagen, wie war's denn nur? Warst du blind? Wie bist du denn nun gesund geworden? Oder was heißt gesund, geheilt geworden? Gib Gott die Ehre. Das heißt auf gut Deutsch, sag die Wahrheit. Denn wir wissen ja, dass dieser Jesus ein Sünder ist. Da taucht dauernd das Wort Wissen auf. Ja, die Eltern sagen, wir wissen nicht. Und die sagen, wir wissen und wir wissen doch nicht. Und der Blinde sagt auch, ob Jesus ein Sünder ist, das weiß ich nicht. Denn ich weiß, dass Gott auf Sünde nicht hört. Insofern muss dieser Mensch von Gott her sein. Und da merkt man jetzt ja schon eine Stufe weiter. Ist nicht nur ein Mensch Jesus oder ein Prophet, sondern der muss von Gott her sein. Und diese Pharisäer hatten ja gesagt, wir sind Mose-Jünger, aber dieser Blindgewesene hält ihnen eigentlich so einen kleinen Vortrag und sagt, wenn Jesus wirklich ein Sünder wäre, auf den würde Gott nicht hören. Also er muss schon ein bisschen was anderes sein. Und sie merken diesen kleinen Vorwurf und deshalb werfen sie ihn raus. Sagen einfach, du bist ein ganz mieser Kerl, du bist in Sünde geboren, so ein richtiger, mit dir beschäftigen wir uns gar nicht. Mach, dass du rauskommst. Das ist interessant, das geschieht auch heute noch, wenn Leute in einem Gespräch nicht weiterkommen. Plötzlich argumentieren sie nicht mehr, sondern sie schießen die Person ab. Sagen, hey, du hast überhaupt kein Abitur. Ich bin Doktor so und so. Also du, mit mir kannst du gar nicht darüber reden. Ich habe einen ganz anderen Weitblick als du. Und hör mal, wenn du das nächste Mal mit mir redest, dann schluck vorher mal ein Fifil. Dein Mundgeruch ist ja widerlich. Ich erfinde jetzt mal so ein bisschen was, aber vielleicht ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, wo einfach die Personen dann abgeschossen werden, weil man sich mit der Sache, die sie sagen, nicht mehr auseinandersetzen will. Und dann wird die Person disqualifiziert und damit ist das Gespräch beendet. Das geschieht auch heute. Ja, er geht raus, ob er traurig war, weiß ich nicht. Vielleicht war er ein bisschen erstaunt über die Blindheit der Pharisäer, dass sie keine Ahnung hatten, was Gott heute noch tun kann. Und das ist schade, wenn jemand seine eigene Tradition so sehr im Wege steht, dass er nicht mehr offen ist für die Führung Gottes in seinem Leben oder auch im Leben anderer. Und die Pharisäer sagen ja immer, wir wissen, aber sie haben eigentlich nur ein natürliches Wissen. Es wäre so, wie wenn ich mein Ohr in einem See ins Wasser strecke und sage, ich höre nichts, die Fische sind alle stumm. Hat man ja früher immer gesagt, stumm wie ein Fisch und die reden nicht. Ich habe mal einen Film gesehen, wo die Sprache der Delfine untersucht wurde. Mit einem Hydrofon, das heißt ein Unterwassermikrofon. Und es war erstaunlich, was die für Laute von sich gaben, wie die grunzten und verschiedene Töne hatten. Aber wenn ich nur mein Ohr ins Wasser stecke, höre ich davon gar nichts. Und da könnte ich völlig überzeugt sagen, also die Fische sind absolut stumm. Die geben nichts von sich. Aber das stimmt nicht. Ich habe nur das falsche Empfangsorgan. Das heißt, ich brauchte noch so einen Vermittler dazwischen, der mir das hörbar macht, was die Fische sich mitteilen. Und so sagen die, wir wissen, also Jesus ist ein Sünder und damit ist die Sache klar, denn wir wissen ja Bescheid. Das ist schade, wenn Leute so sehr Bescheid wissen und dadurch intolerant werden gegenüber der Wahrheit, weil sie ihren begrenzten Horizont für die Wahrheit ansehen. Es gibt ja so eine Scherzformulierung, wo jemand sagte, manche halten die Bretter vor dem Kopf, für die Bretter, die die Welt bedeuten. Und von dieser Basis her argumentieren sie dann. Dieser Mann ist also rausgeflogen und draußen trifft er Jesus. Vers 35, Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten und als er ihn antraf, sprach er, glaubst du an den Sohn des Menschen? Es wäre interessant, wenn ich jeden heute Morgen hier fragen würde, glaubst du an den Sohn des Menschen? Ganz persönlich. Jener antwortete und sagte, und wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Das heißt auf gut Deutsch, der hat keine Ahnung. Jesus sprach zu ihm, du hast ihn sogar gesehen. Hoppla, ich habe ihn sogar gesehen. Du hast ihn sogar gesehen. Und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und warf sich vor ihm nieder. Das heißt, eigentlich sind diesem Mann jetzt erst die Augen so ganz aufgetan worden. Vorher hat er so schrittweise dämmernd sich da herangetastet, der Mensch Jesus, ein Prophet von Gott her. Und jetzt sagt er nicht mehr, ich weiß irgendwas oder ich weiß nicht, sondern er sagt, ich glaube und wirft sich vor Jesus nieder als Zeichen der Anbetung. Das finde ich schön, wenn jemand so sich sozusagen an Jesus herandämmernd nähert. Wenn er einfach immer mehr versteht, vielleicht noch nicht alles auf einmal, aber es wird immer mehr. Und irgendwann sagt er, ich glaube, Herr. Und dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Und er erkennt tatsächlich, das ist ja der Sohn Gottes, an den ich da glauben kann. Und da war der Blinde sicher sehr froh, dass er jetzt zweimal sehend wurde, einmal körperlich und einmal geistlich sehend. Das passiert auch heute. Ich freue mich immer, wenn ich Menschen treffe, die geistlich sehend werden. Egal wie alt sie sind oder was für einen Beruf sie haben, ob das ein Staatsmann ist oder ob das ein Pfarrer ist, der zum Glauben kommt oder ein Konfirmand oder ein Schüler oder ein Kind, die einfach sehend werden und sagen, ich glaube, Herr. Und es wäre ganz schön, wenn der Einzelne ehrlich ist, ob er wirklich diesem Herrn so glauben schon begegnet ist, so dass er sagen kann, ich glaube, Herr. Glauben heißt nicht für wahr halten, sondern heißt anvertrauen. Ich vertraue mich dir an. Ich gehe ganz offen auf dich zu im Gebet und möchte mit dir leben. Und dann spricht Jesus weiter, und zwar etwas sehr Ernstes. In Vers 39 sagt er, um ein Gericht herbeizuführen, bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Es ist erstaunlich, Jesus sagt ja, ich bin das Licht der Welt. Wenn heute Morgen hier dieser Raum stockdunkel wäre, völlig ohne jeden Funken von Licht, und hier wären viele Sehende und viele Blinde drin, dann würden die sich in ihrem Verhalten in nichts unterscheiden. Die Sehenden hätten kein Prozent Vorteil vor den Blinden, weil sie auch nichts sehen. Es wäre ja stockdunkel. Das heißt, sie müssten sich beide hier durchtasten. Sehen, dass sie aus den Reihen rauskommen, dass sie im Gang sich nicht gegenseitig umrennen und was nicht alles. Aber sobald Licht in diesen Raum hineinkäme, würde deutlich, dass die Sehenden im Vorteil sind. Die brauchten sich nämlich nicht mehr herumzutasten, sondern die würden jetzt plötzlich sehen, oh, da sind Bänke und die gehen so weit und der Gang ist so und so breit und da vorne ist die Tür. Die hätten jetzt plötzlich einen Vorteil. Solange es dunkel ist, haben die Sehenden keinen Vorteil. Aber sobald das Licht kommt, unterscheiden sie sich von den Blinden. Und als Jesus kam, oder wenn er heute sozusagen unter uns ist, da wird plötzlich deutlich, wer sehend ist und wer blind ist. Durch die Begegnung mit dem Licht wird dieser Unterschied deutlich. Und dann merkt man plötzlich, da reden zwar Leute mit, aber geistlich sind sie eigentlich noch blind. Sie haben gar nicht erkannt, wer Jesus ist. Ich war gerade in der Klostermühle und habe dort zu ungefähr 130 Jugendlichen gesprochen. Es war schön, da waren ganz viele gläubige Jugendliche dabei, aber auch eine ganze Reihe, die Jesus nicht kennen. Der eine oder andere hat vielleicht sein Leben Jesus anvertraut oder wieder anvertraut und manche hat es gar nicht kapiert, worum es ging. Der saß nur da und fand es ganz schön, so Freizeitbeschäftigung und dies und jenes, aber er hat gar nicht kapiert, worum es eigentlich geht, dass Jesus ihn liebt und dass er mit ihm leben könnte. Das heißt eigentlich, er blieb blind. Und das wäre jetzt die Frage an mich oder an jeden von uns. Bin ich einer, der Jesus erkennt, der sozusagen geistlich sehend ist? Oder bin ich einer, der so langsam an dieses Licht, der herandämmert, der immer klarer wird und vielleicht Jesus bald ganz erkennt? Ja, wo bin ich? Im Licht oder ohne Licht? Hier geht es eigentlich um drei Schichten, um eine körperliche Heilung. Körperliche Blindheit wird geheilt, um eine geistliche Heilung, dass er Jesus erkennt, und um eine satanische Blindheit, dass Leute, die es sozusagen greifen könnten, nicht kapieren. Dass sie wirklich blind sind, dass sie davor stehen und es nicht kapieren, dass hier ein Wunder Gottes geschieht, was nur in der Kraft Gottes geschehen kann. Mich ermutigt diese Geschichte, einmal weil sie zeigt, dass ein Mann zu seiner eigenen geistlichen Wiederherstellung selbst etwas dazu tun kann, indem Jesus diesen Mann wegschickt. Er sagt, geh. Er sagt nicht, ich bring dich dahin, sondern er sagt, geh, du musst selbst was tun, um geistlich sehend zu werden. Ich könnte mich mit diesem Mann vergleichen. Ich war auf einer Freizeit, wo ich merkte, dass junge Christen etwas haben, was mir fehlt. Da fing es an, mir zu dämmern. Aber ich hätte nicht sagen können, was das ist, was mir fehlt. Keine Spur. Dann habe ich mich einer Studentengruppe angeschlossen. Es war schon ein eigener Willensakt von mir, das zu tun. Und da merkte ich, die haben dasselbe wie diese anderen. Aber ich wusste immer noch nicht, was. Ich fühlte mich sehr wohl und dachte, das ist eine gute Spur. Und dann habe ich mir Literatur besorgt darüber und habe die gelesen. Und bei diesem Lesen wurde mir dann deutlich, dass ich mit Jesus sprechen könnte, im Gebet. Und dann habe ich mein Leben ihm anvertraut. Es ging so schrittweise immer weiter. Aber dann hatte ich geöffnete Augen und es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Und ich sagte, oh, ich muss mich nicht mehr an die Meinung des Professors so und so halten, sondern jetzt fange ich an, mich an die Bibel zu halten und an das, was Jesus sagt, nicht an das, was die Leute meinen über ihn. Und dann wurde die Sache viel klarer als vorher. Ich finde diese Geschichte sehr ermutigend und sie zielt darauf, Gott die Ehre zu geben. Gib Gott die Ehre, wurde ihm gesagt. Und das hat er gesagt, indem er sagte, ich glaube, Herr. Es wäre schön, wenn es jeder von uns auch sagen kann heute Morgen: Ich glaube, Herr, und ich möchte mit dir im Licht leben.